Willkommen zur 17. Folge von MCast. Wir nehmen heute wieder einen Trend aus der Mobilität unter die Lupe und fragen, was geht technisch, was geht noch nicht und welche Auswirkungen hat dieser Trend eigentlich für unsere Gesellschaft? Heute soll es um Logistik gehen.
Logistik meint ja irgendwie den Transport von Gütern und es wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die CO2-Emissionen von Transport und Verkehr gesenkt werden sollen. Da habe ich mich gefragt, welchen CO2-Ausstoß haben denn eigentlich unterschiedliche Transportmittel und habe mir das mal am Beispiel von Stühlen angeschaut, die ich mir vor kurzem aus Barcelona nach Köln bestellt habe. Online gibt es speziell dafür einen CO2-Rechner. Da habe ich jetzt also mal angegeben 15 Kilo für die Stühle und rausgefunden, mit dem LKW produziert mein Paket etwas mehr als 1 Kilo CO2. Mit dem Flugzeug zum Vergleich sind es über 15 Kilo. Und wenn man die Schiene benutzt, sind es gerade mal 0,15 Kilo. Zum Vergleich, 1 Kilo CO2 wird auch ausgestoßen, wenn man eine 90 Quadratmeter Wohnung einen Tag lang beheizt.
Das sind auf jeden Fall gewaltige Unterschiede und da versteht man ja auch sofort, wieso ein Umlagern vom LKW auf die Schiene eigentlich sinnvoll ist. Das wollen auch die Regierungsparteien unterstützen. Im Koalitionsvertrag steht, dass mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden soll.
Und ein Schritt in diese Richtung ist jetzt intermodale Logistik, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Was ist aber daran neu? Welche Möglichkeiten verspricht sie und wo stoßen wir möglicherweise auf Herausforderungen?
Intermodale Logistik heißt erstmal, dass Güter auf dem Weg von der Produktion zum Käufer mit unterschiedlichen Transportmitteln transportiert werden. Also zum Beispiel vom Schiff auf den Zug, vom LKW aufs Binnenschiff verladen werden und eben auch von Dienstleister zu Dienstleister übergeben werden.
Eine wichtige Abgrenzung, die wir jetzt in Vorbereitung auf diese Folge gelernt haben, ist, intermodal bedeutet, dass die transportierte Ware sich die ganze Zeit über in einem Transportmedium, also zum Beispiel in einem Container, befindet. Der andere Weg heißt multimodal. Und der Unterschied ist, dass jedes Paket bei Multimodal einzeln verladen wird.
Dann ist es ja auch ziemlich naheliegend, dass dieser intermodale Weg zusätzlich zu den Emissionen auch noch einiges an Zeit spart. Ich muss nicht 500 einzelne Pakete oder Bauteile an jedem Punkt in der Kette bearbeiten, sondern eben einen Container, der dann erst irgendwann aufgeteilt wird. Aber welche Gründe gibt es noch, diesen Ansatz zu verfolgen?
Und warum ist es eigentlich noch nicht deutschlandweit Standard? Ich finde, es klingt eigentlich extrem sinnvoll, das so zu machen.
Das besprechen wir heute mit unseren Gästen, die zu uns ins Studio zugeschaltet werden. Wir wollen wissen, wo tut sich gerade was? Und welche Rolle spielen zum Beispiel Digitalisierung, neue Plattformen oder geopolitische Risiken für die Planung?
Ich bin Felix Schneider und spreche heute mit Diana Fieberg von der Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr über Herausforderungen in der Logistik und neue Möglichkeiten, die der technologische Fortschritt in dem Bereich schafft. Diana Fieberg berichtet aus ihrem MFAN-Projekt KV Stadt von Datenplattformen.
Und ich bin Johanna Drumann und freue mich, mit Nils Beug vom Bundesverband Spedition und Logistik über die Chancen und Herausforderungen von intermodaler Logistik zu sprechen. Wir schauen uns auch an, welche Probleme noch offen sind und wie die Zukunft der Logistik wohl aussehen könnte.
Wir freuen uns auf die Einblicke. Viel Spaß mit der Folge. Diana Fieberg ist seit 2014 bei der SGKV, der Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr, tätig. Die Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr ist ein gemeinnütziger Mitgliederverein, der sich für intermodale Transportketten einsetzt und als neutrale Kommunikations- und Wissensplattform dient. Diana Fieberg ist dort neben vereinsinternen Tätigkeiten mit der Projektleitung verschiedenster Projekte im KV-Bereich betraut. Hallo Frau Fieberg, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Fieberg, was ist intermodale Logistik?
Also intermodale Logistik wird häufig mit dem kombinierten Verkehr synonym verwendet. Kurz gesagt beschreibt intermodaler Verkehr den Transport von Gütern in einer standardisierten Ladeeinheit mit mindestens zwei Verkehrsträgern. Die wären da Straße, Schiene und Wasserstraße. Und der Wechsel der Verkehrsträger erfolgt in sogenannten KV-Terminals. Dabei ist es wichtig, auch zu wissen, dass nicht die Güter selbst umgeschlagen werden, sondern dass die Ladeeinheit umgeschlagen wird, in welcher sich die Güter befinden.
Und warum sprechen wir überhaupt über das Thema intermodaler Verkehr? Wieso wird nicht alles zum Beispiel einfach nur über den LKW oder über die Schiene transportiert? Warum ist das Thema relevant?
Also das Thema ist aus mehrerer Hinsicht relevant. Zum einen ist der kombinierte Verkehr ein umweltfreundliches Transportsystem durch die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie den Güterzug als auch das Binnenschiff. Wir haben hier eine Kombination auch der Stärken der einzelnen Verkehrsmittel miteinander, sodass wir quasi hohe Kapazitäten über Massentransportmittel im Hauptlauf einsetzen oder auch transportieren können und den LKW als flexible Lösung dann im Vor- und Nachlauf. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass laut Verkehrsprognose 2040 und auch den Mittelfristprognosen den kombinierten Verkehr hohe Wachstumsraten prognostiziert werden. Das heißt, der kombinierte Verkehr ist in gewisser Form auch ein Hoffnungsträger für die Verkehrswende, für den Einsatz umweltfreundlicher Verkehrsträger und einfach auch ein Mittel der Wahl.
Bevor wir da tiefer eintauchen, würde ich gerne nochmal den Fokus richten auf allgemeine Herausforderungen in der Logistik, die wir momentan beobachten können. Mögen Sie mal aufklären, was sind momentan Herausforderungen, die man in der Logistik beobachten kann?
Ja, also zum einen ist es natürlich die geopolitische Situation, wie Sanktionen, Zölle und Kriege, die halt mit wirtschaftlicher Unsicherheit einhergehen, auch mit höheren Kosten und auch Störungen in der Lieferkette mit einhergehen können. Das andere wäre zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, wo unter anderem das Ziel genannt ist, Güterverkehre auf umweltfreundliche Verkehrssysteme wie zum Beispiel den kombinierten Verkehr zu verlagern. Auch die CO2-Abgaben werden weiterhin steigen und auch externe Kosten werden künftig ein Thema sein. Also der Druck auch auf die Unternehmen steigt halt, umweltfreundlicher zu agieren. Das andere wäre die digitale Transformation, wo es um den Einsatz digitaler Technologien geht, wie zum Beispiel Automatisierung und auch die Integration von KI. Das erfordert Investitionen und halt auch entsprechendes Know-how. Und auch ein wichtiges Thema, was nicht nur die Logistik selbst betrifft, ist der Fachkräftemangel. Wir haben aktuell die Situation, dass durch den demografischen Wandel zusehends Fachwissen aus dem Markt genommen wird und auch weniger qualifiziertes Personal da ist, um nachzurücken. Hier muss Abhilfe geschaffen werden durch effektive und leicht zugängliche Wissensvermittlung zum Thema, um gerade auch im Bereich der Weiterbildung Möglichkeiten für die intermodale Logistik zu bieten.
Sie hatten eingangs erwähnt, dass kombinierter Verkehr sich dadurch auszeichnet, dass mindestens zwei Verkehrsträger genutzt werden und dass man irgendeine Transportentität hat, also einen Container zum Beispiel. Inwiefern bietet denn jetzt kombinierter Verkehr eine Lösung für die genannten Herausforderungen? Ich pick jetzt mal das Thema Klima heraus. Inwiefern unterstützt kombinierter Verkehr dabei, den CO2-Ausstoß für Logistikketten zu reduzieren?
Der kombinierte Verkehr nutzt halt umweltfreundliche Verkehrsmittel. Also im Vergleich der Verkehrsmittel betrachtet sind Schiene und auch Binnenschiff von den CO2-Emissionen besonders niedrig bewertet. Und zum anderen basiert es darauf, dass hier Ladung auf Massenverkehrsmitteln zusammengefasst wird und damit auch Lkw-Transporte schlichtweg eingespart werden auf der Straße. Also wir haben beispielsweise weniger Staus, weniger Unfälle und auch weniger Schadstoffausstoß und wenn man so will, auch eine verringerte negative Wahrnehmung auf der Straße.
Wo sehen Sie gerade die größte Notwendigkeit, etwas zu verändern, um den kombinierten Verkehr in Deutschland weiter zu pushen?
Wie ich bereits angesprochen hatte, gilt ja der kombinierte Verkehr als großer Hoffnungsträger für die Verkehrswende. Das zeigen zumindest die Prognosen. Und diese Aussagen, die auch den kombinierten Verkehr betreffen, also dass dieser schlichtweg auch mengenmäßig und auch leistungsmäßig wachsen wird, basieren ja auf Daten. Und auch auf Datenanalysen. Und die sind somit auch eine wesentliche Grundlage schlichtweg für strategische Entscheidungen und auch für die Erfolgskontrolle von Maßnahmen, sowohl seitens der Politik, aber auch seitens der Unternehmen. Und von daher, um hier die Nutzung des kombinierten Verkehrs als umweltfreundliches System zu fördern, bedarf es also auch mehr Datentransparenz bei der aktuellen Entwicklung, um hier auch mehr Sicherheit zu schaffen.
Können Sie etwas konkreter darauf eingehen, wozu diese Daten benötigt werden und welche Daten benötigt werden?
Die Daten werden unter anderem für strategische Entscheidungen benötigt. Also wo baue ich meine Verkehre aus? Wo besteht vielleicht Bedarf, ein Terminal oder einen neuen Standort aufzumachen? Welche Verkehre, welche Güter werden vielleicht über welche Ströme, über welche Relationen befördert? Das sind wichtige Informationen für Unternehmen und auch ihre eigenen Geschäftsprozesse. Zum Beispiel haben wir in unserem M-Fund-Projekt KVStadt, was im Februar 25 erfolgreich abgeschlossen wurde, eine Machbarkeitsstudie durchgeführt zur Entwicklung einer bedarfsorientierten Statistikplattform für den kombinierten Verkehr. Und da haben wir unter anderem, weil Sie gerade die Datenbedarfe ansprachen, unter anderem festgestellt, dass gerade georeferenzierte Daten, also Vor- und Nachlaufdaten, zum Beispiel per Lkw für KV-Verkehre.
Vor- und Nachlaufdaten, was ist das genau? Können Sie das nochmal gerade erläutern?
Vor- und Nachlaufdaten sind quasi Ankünfte und Abfahrten von LKWs. Also vom Versender bis zum Terminal, bis zu einem KV-Terminal, beziehungsweise von einem KV-Terminal bis zum Empfänger.
Und die Daten, von denen Sie sprechen, die Sie im Projekt KV-Stadt zusammenstellen wollen, welche Informationen enthalten die?
Die Daten, also es ist ja sehr unterschiedlich. Also bei den Daten, die statistisch erfasst werden, geht es zum Teil um Tonnenangaben, es geht um Anzahl von Ladeeinheiten beispielsweise oder um Tonnenkilometer, was die Leistung, die Beförderungsleistung betreffen. Bei den Ankünften und Abfahrten, zum Beispiel von Lkw an Terminalstandorten, würde die Anzahl betrachtet werden. Genau, das wäre zum Beispiel eine Variante, welche Daten mit erhoben werden könnten. Ansonsten geht es tatsächlich um Quell-Ziel-Relationen. Also welche Menge und welche Leistung werden von einem Start bis zu einem Ziel mit welchen unterschiedlichen Verkehrsmitteln transportiert? Darüber hinaus geht es auch darum, welche Güter transportiert werden, um Kapazitätsdaten, um Pünktlichkeitsdaten, auch um Auslastungsdaten beispielsweise.
Und wobei helfen diese Daten jetzt?
Datentransparenz hilft erstmal dabei, die Mengen auch sichtbar zu machen, dass wir wissen, in welchen Regionen oder auch übergreifend in welchen Relationen kombinierte Verkehre stattfinden. Es erhöht die Akzeptanz, es erhöht zum Teil auch das Wissen drum und gerade für politische Entscheidungen und auch für unternehmensinterne Entscheidungen sind Daten eine wichtige Grundlage.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, helfen die Daten unter anderem dabei, die Infrastruktur für den kombinierten Verkehr besser planen zu können und es hilft außerdem den Unternehmen dabei, deren Kapazitäten und Ressourcen besser einteilen zu können.
Genau, also die Unternehmen, es ist für sie eine andere Form auch der Planung. Sie können selber ihre Geschäftsprozesse evaluieren und schauen. Also es hilft sowohl den Unternehmen als auch der Politik bei gewissen Entscheidungen.
Frau Viehberg, bevor wir jetzt gleich zum Ende unseres Gesprächs kommen, möchte ich Sie bitten, nochmal drei Fragen sehr kurz, also jeweils nur mit ein bis zwei Sätzen zu beantworten. Erste Frage, wann wird intermodale Logistik Realität sein?
Also intermodale Logistik ist bereits Realität.
Was sind die drei größten technologischen Herausforderungen?
Dazu zählt zum einen die digitale Transformation, die Automatisierung und auch zum Beispiel den Einsatz von KI.
Was sind die nächsten Schritte hin zu intermodaler Logistik?
Eine gute Bildung ist das A und O für auch jegliche Formen der intermodalen Logistik. Die Verlagerung beginnt im Kopf.
Nachdem wir über die Herausforderungen in der Logistik und technologische Lösungsperspektiven auch aus dem Empfand-Projekt KV Stadt gesprochen haben, soll es jetzt um gesellschaftliche Auswirkungen von intermodaler Logistik und Zukunftsperspektiven gehen.
Nils Beug ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DSLV Bundesverband Spedition und Logistik. Zwischen dem ersten und zweiten juristischen Staatsexamen machte Beug in Linköping, Schweden, einen Master of Science mit Fokus auf die Wirksamkeit internationaler Umweltregime. Bevor er zum DSLV wechselte, arbeitete er 7 Jahre in Brüssel für den europäischen Dachverband Klekat. Hallo Herr Beug, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Als Einstiegsfrage, wie definieren Sie intermodale Logistik?
Ja, intermodale Logistik ist, grob gesagt, das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger in der Logistikkette, also insbesondere das Binnenschiff und der Zug im langlaufenden Verkehr, meistens dann gekoppelt mit kurzem Vor- und Nachlauf per Lkw. Also das Zusammenspiel der Verkehrsträger in einer optimierten Logistikkette.
Wir haben gerade schon im ersten Gespräch gehört, dass intermodale Logistik zum Beispiel Chancen für die Umwelt, für Klimaschutz bietet, aber auch für die Effizienz. Was würden Sie dem noch hinzufügen? Welche Chancen bietet intermodale Logistik?
Ja, das trifft es schon ganz gut, denke ich. Also der Umweltaspekt ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger. Es hat auch, oder der Intermodalverkehr bietet auch Chancen für Speditionen, die Personalbedarf haben. Man kann sich das so vorstellen, dass ein voll ausgelasteter Intermodalzug, zum Beispiel Güterzug, ja nur mit einem Lokführer fährt, der dann eine hohe Anzahl von Lkw-Fahrern substituieren würde. Das ist sicherlich auch hilfreich. Auch im Bereich Effizienz gibt es ja, Synergieeffekte, Optimierungspotenzial in Intermodalketten, die Speditionen auch gerne nutzen. Voraussetzung ist natürlich, dass das alles funktioniert und ja, über die Herausforderungen werden wir gleich sicherlich nochmal reden.
Sie haben das Thema Herausforderungen gerade schon angesprochen. Mit welchen sehen wir uns da denn konfrontiert, wenn es um Intermodalverkehr geht?
Ja, die Herausforderungen sind leider mannigfaltig. Im Intermodalverkehr haben wir insbesondere eine Thematik mit der Qualität. Also ein Logistiker nutzt ja alle Verkehrsträger neutral, nutzt das, was am besten funktioniert, auch für seine Kunden funktioniert, was in der Logistikkette funktioniert. Dementsprechend können wir sowohl Lkw als auch Binnenschiffe als auch den Schienengüterverkehr nutzen. Im Schienengüterverkehr insbesondere haben wir ein großes ja, Qualitätsthema, insbesondere was die Pünktlichkeit angeht und die Zuverlässigkeit, die Transparenz. Das sind alles Themen, wo wir als Kunden uns ja, einen stärkeren Fokus drauf wünschen und eine starke Verbesserung auch wünschen. Eine Pünktlichkeitsquote von 60% ungefähr im Schienengüterverkehr ist halt schwierig, wenn man von seinem eigenen Kunden, ich sage jetzt mal einen großen Lebensmittelhändler oder so, eine Pünktlichkeitsquote von 95% oder mehr in den Vertrag geschrieben bekommt. Das lässt sich dann halt nicht abbilden auf der Schiene, auch wenn der Bedarf nach Alternativen zum Lkw hoch ist. Das Interesse ist auch sehr, sehr hoch am Schienengüterverkehr, an der Binnenschifffahrt. Aber es muss halt ein gewisses Qualitätsniveau erreicht werden.
Und welche Stellschrauben sehen Sie da? Also halten Sie das überhaupt für realistisch, dass man solche Pünktlichkeiten zum Beispiel auf der Schiene erreicht?
Ich glaube, das muss man differenzieren. Man muss sich davon verabschieden, von dem Gedanken, dass alle Verkehre auf die Schiene oder aufs Binnenschiff verlagert werden können. Das wird so nie passieren. Wir reden auch im politischen Bereich von einer Verlagerung oder von einem Verkehrsträgeranteil der Schiene von 25% bis 2030, in der Binnenschifffahrt, glaube ich, von 12% bis 2030. Das heißt, die große Masse an Transporten wird weiterhin per Lkw transportiert werden. Nichtsdestotrotz gibt es da noch großes Potenzial in der Verlagerung. Das kann auch erreicht werden durch eine Verbesserung der Qualität. Und ich glaube, das ist auch nicht ausgeschlossen. Wir haben natürlich Probleme, also die Zuverlässigkeit, die Pünktlichkeit ist stark abhängig von der Infrastruktur zum Beispiel. Es gibt jetzt gerade ein riesiges Programm zur Generalsanierung der Infrastruktur, die hoffentlich dann in einigen Jahren sehr, sehr positive Effekte haben wird. Aber auch die Themen Digitalisierung, Automatisierung, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Auch viel Verbesserungspotenzial, Synergieeffekte, die da zum Tragen kommen.
Auf das Thema Digitalisierung würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Aber vorweg, Sie haben jetzt die Ziele für 2030 genannt. Wo stehen wir denn aktuell überhaupt?
Also wir haben jetzt Halbzeit quasi mit 2025. Ich glaube, dieser Masterplan Schienengüterverkehr, in dem diese Ziele festgelegt wurden, zusammen mit der Wirtschaft, wurde meines Wissens 2018, glaube ich, aufgelegt. Genau, jetzt haben wir schon ein Jahr über der Hälfte. Und wir sind gestartet, glaube ich, von ungefähr 18% und sind dann jetzt ungefähr bei 20%. Das heißt, wir haben 2% in 6 Jahren geschafft und haben jetzt noch 5% für die nächsten 5 Jahre. Das ist extrem herausfordernd, wenn nicht sogar ja, kaum zu erreichen.
Also durchaus auch herausfordernd. Welche Chancen bietet denn dann jetzt das Thema Digitalisierung?
Digitalisierung hat, glaube ich, schon sehr positive Potenziale, die noch gehoben werden können, insbesondere was die Transparenz und die Kommunikation angeht. Momentan ist das System relativ analog noch aufgebaut. Teilweise wird ja noch per E-Mail kommuniziert, wenn Züge irgendwo ankommen. Es gibt Situationen, wo ganze Güterzüge im System verschwinden quasi, also durch irgendwo hingefahren werden, weil entweder die Infrastruktur kaputt ist oder der Zug ist kaputt, das Triebfahrzeug ist kaputt und muss repariert werden. Das ist besonders ärgerlich, insbesondere dann für die Kunden, für die Speditionen, die unter einem sehr großen Druck stehen. Die Transportgefäße bleiben dann auch ungenutzt, das steigert die Kosten. Das ist also ein riesiges Problem im Grunde genommen. Ich höre immer wieder von unseren Unternehmen auch, dass die Pünktlichkeit nicht in dem Maße das große Problem ist, dass die Züge unpünktlich kommen, also stundenlang später kommen als erwartet, sondern dass man einfach nicht weiß, wann sie kommen. Und diese Unplanbarkeit, das ist Gift für jegliche Logistikkette, ist Gift für Speditionen. Insofern Kommunikation und Transparenz würden da schon viel helfen. Und ich glaube, die Digitalisierung insbesondere, da kann man einen großen Beitrag zu leisten.
Und glauben Sie denn, dass das einfach so funktionieren wird. Also dieses Thema Datenaustausch, da spielt ja auch Standardisierung immer eine Rolle. Wie weit sind wir denn da überhaupt schon?
Ja, Standardisierung ist ein wichtiges Thema, was wir auch immer gerne fordern und vorantreiben. Das macht immer Sinn, sich auf einen technologischen Standard zu einigen, der dann auch nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder möglicherweise sogar weltweit genutzt werden kann. Was das Thema Datenaustausch angeht, also ist das wünschenswert auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht ganz unproblematisch, weil Daten natürlich ein sehr sensibles Thema sind, insbesondere wenn es um das Thema Preisgestaltung geht, wenn es um das Thema, wer kriegt die Daten und wer hat Einsicht auf die Daten geht. Wir sind in der Logistik in einem sehr heterogenen Marktumfeld unterwegs. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Player, kleine und mittelständische Unternehmen, die in einer Konkurrenzsituation, einer Wettbewerbssituation zueinander stehen. Wenn man hier seine Preisgestaltung zum Beispiel offenlegt oder so, ist das gleichzeitig immer eine Möglichkeit für den Wettbewerber, Preise zu unterbieten oder in die Preisstruktur reinzugucken. Insofern ist das sicherlich ein Thema, was einige Unternehmen davon abhält, zu transparent zu werden. Und letztes Thema vielleicht auch aus meiner Erfahrung ist immer, wer kümmert sich darum, diese Daten zu aggregieren und zu sammeln und auch auf den neuesten Stand zu halten. Also da sind in der Vergangenheit häufig solche Vorhaben gescheitert, dass man sagt, wir bilden eine Plattform mit allen möglichen Daten, wo sich dann die Leute dran bedienen können oder ihre Logistikkette selber zusammenbasteln können. Die Daten sind dann schnell nicht mehr up to date und sobald sie nicht mehr up to date sind, leidet die Zuverlässigkeit und dann auch die Verlässlichkeit dieser Plattform oder dieser Daten. Also das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung.
Und ein Aspekt, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben, das Thema, wir brauchen weniger Fachkräfte an der Stelle. Da kommt man ja auch in die Richtung, nach Gewinnern und Verlierern zu fragen. Was glauben Sie denn, was die Umstellung flächendeckend auf intermodalen Verkehr für Folgen für den Arbeitsmarkt hat?
Also im Bereich Arbeitsmarkt machen wir uns eigentlich gar keine Sorgen, weil wir einen so großen Fachkräftemangel in allen Bereichen haben, dass es hier keine Verlierer im klassischen Sinne gibt. Wenn man jetzt mal das Thema Automatisierung zum Beispiel anschaut, da gibt es ja schon gewisse Ängste, sag ich mal, dass man durch einen automatisierten Fahrbetrieb in allen Bereichen, also nicht nur im Schienengüterverkehr oder im Binnenschifffahrt, sondern tatsächlich auch im LKW, dass dann der Lokführer oder der LKW-Fahrer seinen Job verliert. Wir sehen es aber eher so, dass der trotzdem noch gebraucht wird, aber eine andere Funktion erfüllt. Also es wird trotzdem jemanden brauchen, der die Verkehre begleitet, der auch eingreift, der vielleicht dann stärker ins Management dann dieser Verkehre einsteigt.
Welche aktuellen Probleme der Logistik können denn auch durch intermodale Logistik nicht gelöst werden?
Ja, Logistik steht natürlich vor extrem vielen Herausforderungen. Ein großes Problem, womit wir sicherlich zu kämpfen haben, was auch einem größeren Publikum bekannt sein dürfte, ist die Volatilität globaler Lieferketten. Das wirkt sich auch auf Deutschland aus. Wir haben eine Situation in Deutschland insbesondere, wo es der Wirtschaft nicht gut geht. Das wirkt sich auch auf die Logistik und auf die Lieferketten aus. Das wirkt sich insbesondere auch auf die Zuverlässigkeit der Verträge aus, auf die Langfristigkeit der Verträge. Das heißt, wenn man einen Intermodalverkehr organisieren und halten möchte, dann braucht man mittelfristig mindestens, aber am besten langfristige Verträge und langfristige Sicherheit, dass Verkehre auch so laufen. Das ist in der heutigen Zeit relativ schwierig geworden, weil auch die Kunden nicht mehr bereit sind, sich langfristig zu committen gegenüber ihren Dienstleistern. Das spielt dann wiederum dem LKW in die Hände, der sehr viel flexibler und schneller einsatzbereit ist als jetzt ein Intermodalverkehr zum Beispiel. Andere Probleme sind zum Beispiel die Flächenverfügbarkeit. Das ist auch ein Thema, was gerade auch in der Intermodalverkehr eine Rolle spielt, wenn es ums Thema Gleisanschlussanlagen geht, Terminals, Hafenbetriebe. Da haben wir immer eine Flächenkonkurrenz zu anderen Flächeninteressen, wie zum Beispiel Privatwirtschaft oder der Hausbau, dem Wohnungsbau. Das ist ein Thema, ist eine Herausforderung.
Und vor dem Hintergrund all dieser Argumente, glauben Sie, dass intermodale Logistik eines Tages Standard sein wird?
Ich glaube, dass der Intermodalverkehr in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Er wird nicht in dem Sinne Standard, dass wir nur noch intermodal fahren, aber er wird eine immer größere Rolle spielen müssen. In der Logistik brauchen wir einfach alle Verkehrsträger müssen sich optimal aufstellen, müssen funktionieren. Die Vorteile liegen auf der Hand, sowohl in der Klimabilanz als auch in der Fachkräftereduzierung. Es hilft auch, die Logistikketten resilienter zu machen, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, als wenn man nur mit dem LKW fährt. Man hat Ausweichmöglichkeiten. Insofern wünschen wir uns, ja, wir als Verband, aber auch unsere Branche wünscht sich einen funktionierenden Intermodalverkehr, der seine Qualitätsprobleme überwindet. Dann wird auch sehr, sehr viel mehr auf die Schiene und aufs Binnenschiff verlagert.
Ich würde Ihnen zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, bei denen ich Sie bitten würde, in maximal ein bis zwei Sätzen zu antworten. Wann wird intermodale Logistik Realität sein?
Die ist schon vielfach Realität, wird von vielen Unternehmen jetzt schon erfolgreich genutzt.
Was sind die drei größten technologischen Herausforderungen?
Die Digitalisierung auf jeden Fall. Die Automatisierung bietet sich an in dem System. Ja, und die technologische Weiterentwicklung der Triebfahrzeuge wäre auch mein Wunsch.
Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zum intermodalen Verkehr?
Die nächsten Schritte ist, wie gesagt, eine große Qualitätsoffensive, denke ich, und das Warten auf eine funktionierende Infrastruktur nach der großen Generalsanierung.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind mit intermodaler Logistik verbunden?
Wie sich insbesondere die Flächenkonkurrenz als eine große Herausforderung. Viele Menschen wollen gerne mehr Verkehr auf die Schiene, beschweren sich dann aber, wenn im Hintergarten bei ihnen dann der Zug vorbeifährt.
Und was wird durch intermodale Logistik für die Gesellschaft verbessert?
Ich hoffe, die Akzeptanz des Güterverkehrs und die Klimabilanz des Verkehrssektors.
Herzlichen Dank an Diana Fieberg von der Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr und Nils Beug vom Bundesverband Spedition und Logistik für die spannenden Einblicke und Diskussionen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir fürs Einschalten. Bis bald. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne und teilt den Podcast. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns an impact@tuv.com.